Jesus, das hört sich doch gut an. Jesus ist die einzige Offenbarung. Das ist doch toll. Das klingt gut. Aber damit kannst du alles andere wegbügeln. Ja, nur Jesus ist die einzige Offenbarung. Ja, Jesus ist die Offenbarung, die Gott uns gesandt hat. Und dennoch ist die Bibel die Schrift, die uns Maßstab gibt für Lehre und Leben. Und sonst, wenn du das nicht so siehst, dann wird auch Jesus beliebig. Dann kannst du auch da gucken, was ist nun wirklich. Wir haben von ihm ja nur Nachricht aus der Bibel, sonst schauen wir ja nichts. Oder fast nichts. Ja. Dann wird's beliebig und du kannst es entsprechend deuten. Jesus wird als Vorbild gesehen und ist vom Sühneopfer zu trennen. Also der Sühneopfertod Jesu ist nicht mehr maßgeblich. Und es ist wichtig, dass wir unter dem Blickwinkel auch mal die Bibel lesen. Paulus betont immer wieder den Sühnetod. Wir müssen da auch unsere Dogmatik in Frage stellen lassen, keine Frage. Ja, aber es ist ja gut, sich da mal reinzudenken, was sagt denn die Bibel darüber, über Sühnetod Jesu? Sagt sie überhaupt was? Ja, sie sagt was, so viel ganz kurz. Aber wir müssen uns da auch wieder an der Stelle dann entsprechend bibelfest machen. Und dann als weitere Herausforderung, Glaube und Geschichte sind zu trennen. Leute, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich bringen möchte. Also im Grunde genommen, ich mache es jetzt mal ganz allgemein, im Grunde genommen sind das die alten Vorstellungen der liberalen Theologie, wie sie am Ende des 19. Jahrhunderts waren, von der sich die evangelikale Bewegung in den 60er, 70er Jahren abgegrenzt hat und die sich jetzt mit voller Wucht reinkommt in die evangelikale Welt und, was ich gerade gehört habe, teilweise auch schon in der pfingstlichen und charismatischen Welt. Ja, die kommt jetzt mit voller Wucht. Ja. Damals haben die alle viel Schmerzen erlitten oder durchlebt, unsere Brüder und Schwestern vor 150 Jahren, wie sie diese Bewegung sehen mussten, Leute verloren haben, die plötzlich beeinflusst waren von damaliger Theologie und dann aus der Gemeinde weggegangen sind oder plötzlich Jesus nicht mehr die Bedeutung hatte wie vorher. Und das kommt jetzt im Moment auch leider in diese Kreise rein, die sich bisher davon distanziert haben. Gut, hier möchte ich zumindest darauf hinweisen, in Deutschland kann man ungefähr seit 2010 von diesem Einbruch der postmoderne oder postprogressiven Theologie sprechen. Und zwar kam das einmal durch soziale Medien. Dann das Spring Festival, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ja, von der Allianz, dieses große gemeinsame Treffen. Da sind die Gedanken reingekommen über Siegfried Zimmer. Siegfried Zimmer ist Professor in Ludwigsburg. Und das Tragische für mich ist, Siegfried Zimmer und ich haben gemeinsam, die machen ja immer einen Gottesdienst mit drei Predigern. Einer muss kirchlich sein, einer evangelikal und einer pfingstlich charismatisch. Und da war Siegfried Zimmer, war eben der kirchliche Prediger, die Birgit Schilling war von Evangelikalen und ich war von den pfingstlich-charismatischen Richtungen. Und da haben wir drei gemeinsam den Gottesdienst gestaltet. Die Gedanken, diese liberalen Gedanken, sind damals reingekommen über Siegfried Zimmer, der heute eben diesen Worthaus-Kanal betreibt. Wer ihn gehört hat, das ist das, was der dahinter steht, hinter dem Ganzen. Und der Worthaus-Kanal ist entstanden aus einer dieser Spring-Sachen. Da hat dann jemand gesagt, das sind so gute Gedanken, die müssen wir unbedingt einen Kanal für machen. Und so ist Worthaus entstanden. Und Worthaus, die promoten letztlich diese Gedanken anti-evangelikal und sehr bibelkritisch. Ich habe mit Siegfried Zimmer, wir sind per Du miteinander, wir kennen uns gut. Da haben wir uns in die Wolle gekriegt. Das sind einfach zwei Welten, die aufeinanderbrechen. Was ich tragisch finde, ist, dass es über die Allianz reingekommen ist. Das ist für mich die eigentliche Katastrophe. Ja. Dann hier seht ihr noch ein paar andere Namen, Thorsten Dietz und Tobias Feix. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass die Stiftung Christliche Medien einen Auftrag gegeben hat zur Erforschung der Sexualität oder zur Sexualethik im christlichen Bereich. Und diesen Auftrag haben sie an Tobias Feix vergeben. Da weiß man schon, was rauskommt am Schluss. Ja, Merkt ihr, was irgendwas los ist? Das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Ich falle von einer Ohnmacht in die andere. Was mich tröstet, das ist, der Herr hat immer noch einen anderen Weg. Versteht ihr? Er hat immer noch einen anderen Weg. Und wenn hier alle abschmieren, dann macht der Herr hintenrum. Ja? Das ist mein Trost an der ganzen Geschichte. Und dann hast du plötzlich nicht 70 Millionen Pfingstler, sondern 700 Millionen Pfingstler. Versteht ihr? Das ist Gott, der so handelt. Ja? Und da müssen wir einfach dran festhalten. Deshalb dann einfach, dass ich den Namen mal gehört habe. Die YouTube-Kanäle Hossa Talk, vielleicht der eine oder andere schon gehört, nicht empfehlenswert. Aber die Leute, die jungen Leute hören es. Ei. Martin Benz, der ja auch da einen entsprechenden Kanal betreibt und auch eine entsprechende Gemeinschaft hat. Dann die Blogger Christoph Schmieding und Liesenthal. Okay, einfach, dass ihr die Namen mal gehört habt, falls sowas kommt. Die Gegenpositionen, die finden wir bei Roland Hartmeier und Markus Till. Der Name Till ist heute schon mal gefallen. Und dann auch im YouTube Crosstalk und Crosspaint, die meines Erachtens aber bisher nicht das Niveau erreichen, wie jetzt die...
Ich wollte nicht apologetisch tätig sein, ich wollte immer das Positive. Was tut Gott?
Ich wollte immer das Positive, was tut Gott? Das war mir immer wichtig. Ich wollte nicht apologetisch tätig sein. Aber angesichts dieser Situation muss ich darauf hinweisen, was los ist. Und wir müssen Antworten suchen. Ja? Okay? Aber danke für den Hinweis. Ja. Warum werden Menschen postevangelikal? Und da müssen wir uns ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Oft sind Verletzungen in Gemeinden, die sie traurig hinterlassen und sie dann dazu veranlassen, weiter zu suchen. Im schlimmsten Falle Machtmissbrauch. Da müssen wir darauf achten, dass sowas in Gemeinden nicht geschieht. Aber nicht jeder Vorwurf eines Machtmissbrauchs ist schon Machtmissbrauch. Da muss man auch vorsichtig sein. Ja. Das ist im Moment auch ein bisschen ein Steckenpferd von Mandeln. Sie werden alle missbraucht gerade. Nee, man muss schon sagen, wo es lang geht. Ja. Und das ist noch nicht Machtmissbrauch. Aber oft ist tatsächlich Machtmissbrauch da. Und das ist zutiefst schädlich. Dann die Frage kam vorher schon. Oft sind die Gemeinden Fragen unerwünscht. Zweifel sind zulässig. Und dann müssen wir darauf antworten und dann auch die Gemeindeleitung darauf antworten, predigen. Lasst uns darauf antworten auf solche Sachen. Es gibt doch Antworten. Christen gibt es in der ganzen Welt, viele, 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 100 Millionen. Und sie haben Antworten und seit Jahrtausenden gibt es Antworten. Wir werden sie auch hier finden, an der Stelle. Zweifel. Gut, Enttäuschungen. Immer wieder hört man, ich werde übersehen, keiner sieht mich. Ich erschrecke manchmal über die Ich-Zentriertheit von vielen Christen. Ich bin ja so wichtig und keiner sieht mich. Oh, oh je, ja. No. Ja. Dann bist du wirklich in Gefahr, in die Richtung abzurutschen. Weil da wirst du dann gesehen, endlich wirst du in die Freiheit und in die Weite geführt. So wird es ja empfunden von den Leuten. Ja. Endlich sieht mich einer. Ja. Ja. Das Erstaunliche ist, dass sich diese progressive Theologie mit so einer Aura umgibt. So. Die sind aufgeklärt, die sind menschenfreundlich, die sind wissenschaftlich. Ja. Wenn er den Siegfried Zimmer hört, das ist ungeheuerlich. Ja. Du musst schon genau hinhören, um zu hören, wie wenig wissenschaftlich das ist. Und wie viel Apologetik da drin ist. Und wie viel Verletzung da drin ist. Aber es wird verkauft als wissenschaftlich. Und wenn er heute irgendwo auftritt, wie gesagt, ich kenne ihn wirklich persönlich, wenn er heute auftritt bei den Jesus Freaks oder so, seine Einladung ist immer, ich bin Professor der Theologie in da und da. Und damit hat er eigentlich schon mal abgeräumt. Ja. Aber das ist nicht wissenschaftlich, nur weil man einen Titel hat. Ja. Es kommt immer noch darauf an, was dann gesagt wird und was rüberkommt. Okay. Dann Verführung. Es wird als reifer Glaube gereifter Glaube bezeichnet. Nein, es ist kein gereifter Glaube, es ist Zweifel. Es wird mit Menschenfreundlichkeit und Toleranz begründet. Ja, Toleranz gehört mit zum Christsein, aber Toleranz heißt nicht, dass wir alles tolerieren können. Ja, das sind die großen Einfallstore für dieses Postevangelikale. Und dann hat der große Vorteil ist natürlich, man kann sich ethisch anpassen an die Gesellschaft. Ich muss nicht sagen, als Christ sehe ich das anders oder die Bibel sagt das anders, sondern ich kann mich dann entsprechend an die Gesellschaft anpassen, so wie sie es sagt. Ja. und mich zu den Werten der Kultur bekennen. So, jetzt will ich mal kurz auf die Uhr gucken. Okay, 10 Minuten. Was müssen wir also tun? Wir müssen ehrliche Glaubenszweifel zulassen. Erster Schritt. Das ist noch nicht Dekonstruktion. Und nicht abbügeln. Die Frage darfst du nicht stellen. Nein, lass uns zu. Und dann lasst uns das historisch und kulturell einordnen. Das ist eine westliche Bewegung. Das ist eine westliche weltzeitgeistige Bewegung, was wir hier erleben, die Postmoderne. Das findest du weder in Asien in der Form, noch in Afrika, noch in Südamerika. Muss man einfach so nennen. Das sind starke Einflüsse unserer Philosophen hier in der westlichen Welt und unserer Geisteswissenschaften hier in unserer Welt. Da lasst uns das hier zeitgeschichtlich einordnen. Ja, das betrifft uns. Andere sind nicht postmodern, die hatten in dem Sinn gar keine Moderne. Historisch einordnen. Die Kirche Gottes, die hat über Jahrtausende hinweg sich entsprechend entwickelt. Und wir sind heute in einer Form, ja, nur ein ganz kleiner Teil dessen, was Jesus über Jahrtausende getan hat. Wir sind nicht der Nabel der Welt, auch zeitgeschichtlich nicht. Dann mein ganz dringender Rat, lasst uns beim Predigen das Weltbild bearbeiten und verändern. Es ist wichtig, dass es eine sichtbare Welt gibt und eine unsichtbare Welt. Es gibt eine himmlische Welt und es gibt eine dämonische Welt. Und dieses Denken fällt bei den säkularen Menschen oft. Und wenn das nicht da ist, dann bist du auch ganz schnell in Gefahr, dein Heil im Säkularismus zu suchen. Und all diese Thesen sind säkulare Thesen, also innerweltliche Thesen. Lasst uns da reingehen und am Weltbild arbeiten. Welches Weltbild hatte Jesus? Gab es bei Jesus Dämonen? Versteht ihr? Gab es bei Jesus Engel? Gab es bei Jesus eine jenseitige Welt mit einem wiederkommenden Herrscher? Ja, das ist ja was in unserer säkularen Welt so nicht gesehen wird. Und da müssen wir wirklich Weltbild ändern. Eins der wichtigsten, für mich hilfreichsten Gegenmittel war, um da nicht anfällig zu sein. Ich habe ja die liberale Theologie genauso studiert wie alle anderen auch. Aber was ich immer hatte, ich hatte Wunder erlebt. Ich hatte erlebt, wie Jesus gehandelt hat. Und da kann mir einer erzählen, was er will. Ich habe gesehen, wie Kranke gesund wurden auf Gebet hin. Dann kannst du noch 10-mal sagen, hallo, sowas gibt's nicht. Ja? Oder lasst uns darum beten, dass Gott Zeichen und Wunder tut und Menschen ganz persönliche Erfahrungen mit Jesus machen. Das ist mit das beste Mittel gegen ein Abdriften in so eine Richtung. Es schützt nicht, muss leider auch sagen. Ich denke an eine junge Frau, die hat im Gottesdienst die Zungen gekriegt, ohne dass man dafür gebetet hat. Mitten im Gottesdienst plötzlich hatte sie die Zungen gekriegt von Gott, wo du sagst, Bro, da ist aber ganz schön was da, ja, die sich heute als Feministin deklariert. Und wenn man sie fragt, hallo, gehst hinter das zurück, was du damals erlebt hast, dann sagt sie, ja, ich gehe hinter das zurück. Das Wunder selber schützt noch nicht. Man kann auch jedes Wunder umdeuten, muss man leider auch so sagen. Aber es zumindest mir hat es geholfen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann ändert es dein Weltbild. Du musst dein Weltbild anpassen. Ja. Dann ist es wichtig, dass wir das Schriftverständnis oder die Hermeneutik bearbeiten und klären. Da spreche ich jetzt zu Pastoren, dass wir da eine klare Haltung haben. Was ist mein Schriftverständnis und wie präsentiere ich das Ganze? Und lasst uns wieder biblische Grundlagen legen, statt einem Wertepluralismus. Wir müssen wirklich, und wir dürfen es auch sagen, was richtig und was falsch ist, nach biblischem Maßstab. Wir dürfen es und wir müssen es. Und dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Ich sehe doch gerade auch die politischen Umwälzungen. Guck mal, wir haben jetzt Gesetze gekriegt in der Bundesrepublik Deutschland, die man sich vor 20 Jahren auch nicht hätte vorstellen können, dass du dein Geschlecht frei wählen kannst und jedes Jahr ändern, all so ein Zeug. Das ist existenzialistische Folge. Ja, das ist, wie ich fühle mich halt so. Ja, und so. Aber jetzt beobachte ich gerade, dass es die Parteien auch schreddert, die in die Richtung gegangen sind. Also auch das ist nichts Absolutes. Wenn Sie heute stark sind, heißt es noch nicht, dass Sie in 10 Jahren stark sein werden. Auch diese Philosophien. Aber Jesus hat über die Bibel hat über Jahrtausende hinweg Bestand gehabt und auch alle möglichen Krisen durchstanden. Und deshalb lasst uns auch da dazu stehen. Nicht in einer engstirnigen Weise, da bin ich gar nicht der Freund davon, aber lasst uns dazu stehen, so sagt die Bibel. Und natürlich gibt es auch verschiedene Arten zu interpretieren und so. Weite haben wir, keine Frage, ja. Aber lasst uns da weitergehen. Wir müssen die Frage klären, was ist absolut und was ist relativ? Was ist das, was wir festhalten müssen, was unaufgebbar ist? Was ist unaufgebbar in unserem Glauben? Ruf mal schnell rein, was ist in unserem Glauben unaufgebbar? Jesus, ja, eindeutig, ja? Das Kreuz. Auferstehung, ewiges Leben. Wiederkunft, Heiliger Geist. Ja, gut, hier, jetzt, die kennen das schon, ja? Ja. Auferstehung, ja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Ihr kennt's. Das haben die Christen schon vor Jahrtausenden festgelegt. Das sind die nicht verhandelbaren Dinge. Und wenn wir davon abweichen, haben wir ein Problem. Ja, einfach, das ist, und jetzt müssen wir auch gucken, was sind die unaufgebbaren Sachen in der Ethik. In der Ethik ist unaufgebbar die 10 Gebote. Ja, da ist unaufgebbar die Grundlage der Bergpredigt. Und es ist auch hilfreich, die entsprechende Interpretation in den, in den Lasterkatalogen. Ja, was sagt die Bibel? Die werden das Reich Gottes nicht erreichen. Da wird auch ganz klar gesagt, die Geizigen und die Ehebrecher und was weiß ich, die werden das Reich Gottes nicht. Das sind ethische Aussagen, die uns auch da Orientierung geben an der Stelle. Was ist unaufgebbar? Aber was ist relativ? Was ist verhandelbar? Was können wir ganz anders sehen? Bitte? Liedgut. Ja, also ich bin ja dafür, dass man Lobpreis mit Volksmusik macht. Ja, okay. Ja, aber man kann auch Oma Choräle singen oder Lieder. Nebensächlich, bitteschön. Also ich stelle fest, dass in manchen Liedern sehr viel Ich-Zentriertheit ist. Ja. Das ist schon so. Also mir sind auch Lieder lieber, die Jesus verherrlichen, wie ich fühle mich heute so stark und so schwach und so was weiß ich was. Ja, aber da... Auch das mag Folge eines Zeitgeistes sein, aber kommt auch mit dem Herzen an, mit dem man singt, das Ganze. Was ist verhandelbar? Tätowierungen, ja bitte. Ja. In Afrika gibt es ja in dem Sinne nicht Tätowierung, sondern die lassen sich dann Narben entsprechend brennen. Ja, also auch sowas. Bitte, okay, alles gut. Ja. Dass wir da eine gewisse Weite. Es gibt Dinge, die dürfen wir nicht absolut machen. Kleidung, ja. Haartracht, ja. Ernährung, oh, okay, ja. Alles, ja, richtig, ja. Relativ. Gemeindehaus, ja. Bitte? Feiertage, ja. Gemeindestruktur, ja, noch 3 Minuten, Dankeschön. So, okay. Das heißt, unsere Verantwortung ist, wir müssen klären, was ist unsere Aufgabe als Christ und was ist unsere Aufgabe, und jetzt unterscheide ich, als Geschöpf Gottes. Was sind die Punkte, die für alle Menschen gelten? Und was sind die Punkte, die nur für Christen gelten? Ich glaube, das hilft uns ein bisschen zu unterscheiden, wenn es um die Frage geht, wie wirke ich in die Welt hinein? So, hier noch eine ganz kurze Auflistung. Gott hat uns in der Genesis, in den ersten 11 Kapiteln im Grunde, die an die ganze Menschheit gehen, hat er einen Kulturauftrag gegeben. Wir sollen die Erde bebauen und sie bewahren, kultivieren und bewahren. Das ist ein Auftrag, der geht an alle Menschen, alle Menschen. Das, was die Kirche immer gern propagiert, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, das ist eine Aufgabe, die allen Menschen gilt. Das ist nichts christlich-spezifisches. Das gilt allen. Wir alle sollen uns um Frieden bemühen. Wir allen sollen uns um den Erhalt der Schöpfung bemühen. Das ist aber im ersten Kulturauftrag hier gegeben. Herrscht über die Erde durch Kultivieren und Bewahren. Als Christen haben wir einen speziellen Auftrag. Wir sollen zu Jüngern machen. Das kann weder eine Regierung machen, noch Nichtchristen. Das ist unser Auftrag als Christen. Da müssen wir unterscheiden. Also macht zu Jüngern, indem ihr tauft und lehrt. Dann der Kulturauftrag umfasst Arbeit für Frieden, natürlich. Unser Auftrag ist Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott. Das können nur Christen machen. Das kann kein anderer machen. Aber sorgen für Gerechtigkeit, das kann jeder. Dann die Nachhaltigkeit schaffen, bewahrt die Schöpfung. Ja, bitte, ich kann, könnt uns gerne mal besuchen in Barleben. Wir sind ausgezeichnet worden vom Umweltministerium mit der grünen Hausnummer, weil wir so einen hohen Standard haben an Nachhaltigkeit. Aber das habe ich nicht als Christ gemacht. Auch als Christ, aber ich habe es als Staatsbürger gemacht, als Mensch, weil ich mich auch um die Schöpfung kümmern möchte. Aber das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist, die Rettung mit Jesus, von Jesus zu verkündigen. Das ist mein Zentrales. Und trotzdem habe ich meine Umweltdemo auf dem Dach. Ja. Dann, der Kulturauftrag ist, dass wir sozial aktiv sind. Unsere Aufgabe ist, durchaus denn die Nächstenliebe. Es ist Aufgabe des Kulturauftrags, innere und äußere Sicherheit zu schaffen. Das ist eigentlich die Aufgabe einer Regierung. Das ist die zentrale Aufgabe einer Regierung. Innere Sicherheit schaffen und äußere Sicherheit schaffen. Das sind die zentralen Aufgaben, die aus dem Kulturauftrag kommen. Alles andere geht schon weiter, aber das ist zentral. Ja? Aber unser Auftrag ist, dass wir Gemeinde bauen als Christen. Dann den Kulturauftrag, den können wir mit den natürlichen Gaben vollenden, die Gott uns gegeben hat. Und hat Menschen, Gott auch Menschen begabt, politisch tätig zu sein, kulturell tätig sein, musikalisch tätig sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist der Auftrag, denn da gibt es natürliche Gaben für. Und für den Missionsauftrag gibt es übernatürliche Gaben, nämlich die Gnadengaben. Die kann kein Nichtchrist kriegen. Aber wir Christen können sie kriegen. Und die sind auch dazu da. Das heißt, der Kulturauftrag gilt für alle Menschen, während der Missionsauftrag gilt für uns speziell als Christen. Mir ist diese Differenzierung wichtig. Wir müssen unterscheiden. Ich will in die Welt hineinarbeiten. Ich war selber auch stellvertretender Bürgermeister. Ich will in die Welt hineinarbeiten. Natürlich will ich hineinarbeiten, aber als Staatsbürger. Das tue ich als Staatsbürger. Dabei bin ich auch Christ. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Christ. Als Christ bin ich missionarisch unterwegs und rufe Menschen in die Nachfolge Jesu und sage jetzt laut und deutlich Amen.